Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Goldboden, dem Podcast vom Handwerk BW. Und mein heutiger Gast kommt endlich mal aus dem Friseurhandwerk. Und er hat seinen Beruf angefangen. Er hatte seinen ersten Tag in der Ausbildung am Tag, als Elvis Presley starb. Als diese großartige Tolle in die ewigen Jagdgründe zog, hat er gesagt, jetzt muss ich mich um Haare kümmern. Es ist Klaus Niedermeier aus Biberach, Inhaber des Salons Figaro Klaus. Aber er ist heute gar nicht unbedingt bei uns, um so über das klassische Friseurhandwerk mit uns zu sprechen, sondern über ein Herzensanliegen, was er seit vielen Jahren verfolgt, ein mehr als ein Hobby, eine Wohltätigkeitsaktion, ein Projekt, das mittlerweile rund um den Erdball immer mehr Freunde und Unterstützer findet. Er ist nämlich der Präsident der Barber Angels Brotherhood, ein Verein bestehend aus Friseurinnen und Friseuren, die Obdachlosen und Bedürftigen kostenlos die Haare schneiden. Und diesen Verein gibt es, wie gesagt, mittlerweile in ganz vielen Ländern. Ich freue mich, heute mit ihm über diese Arbeit sprechen zu können, natürlich auch über seinen Beruf, und sage herzlich willkommen, Klaus Niedermeier.
Ich danke euch für diese wunderbare Einleitung. Vielen Dank.
Schön, dass du bei uns bist. Und nun muss ich natürlich auch noch was sagen, dass das gehört dazu, weil wir ja kein Video mit diesem Podcast ausstrahlen, wie ich dich hier vor mir sehe. Nämlich eigentlich habe ich gedacht, es hätte sich ein Biker hier zu uns verirrt. Du sitzt mir in einer schwarzen, ja, Motorradclub-artigen Jacke, Weste vor mir. Was hat es mit dieser Kutte auf sich?
Ja, ganz klar. Diese Kutte war von mir damals eine grundsätzliche Entscheidung. Der Mensch in der Kutte lebt den Gedanke von der Kutte. Und der, wo drin steckt, ist, dann sind alle meine Mitglieder in diesem Sinne alle gleich, wenn sie die Kutte tragen, und sehen halt ein bisschen gefährlich aus. Aber wie gesagt, es hat keinen Motorradhintergrund.
Okay, und das heißt eine Uniform, damit ein Obdachloser nicht erschreckt wird von Kleider machen Leute. Das ist ja tatsächlich etwas, was genau. Man als Bürger auch im Stadtbild dann denkt, okay, die sehen natürlich anders aus, weil sie kein Dach über dem Kopf haben, weil sie halt das Geld nicht haben, weil sie nicht die hygienischen Voraussetzungen haben. Und ihr macht euch mit der Kutte dann einfach gleicher, um mehr auf Augenhöhe zu sein.
Das war der richtige, entscheidende Punkt, weil wir sind gleich auf der gleichen Ebene und können somit mit unseren Bedürftigen auch gleich eine Brücke schlagen.
Die Barber Angels, so nennt ihr euch. 2016 war das Gründungsjahr. Gehen wir in die Zeit zurück. Was hat dich motiviert? Wie kamst du auf die Idee?
Es lag wie immer am Rotwein. Ich lag auf dem Sofa und hatte einen...
Ich hätte jetzt gedacht, am Whisky bei der Kutsche.
Es lag am Rotwein. Ich lag tatsächlich an diesem kalten Novemberabend auf dem Sofa und hatte einen erschütternden Bericht gesehen im bayerischen Fernsehen über den ersten kältetoten Obdachlosen in München. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich helfen? Und da ich nicht genug Geld habe für Schlafsäcke für alle Menschen, da kam mir doch die Idee, ich kann doch was Gutes tun und das einfach an der Wurzel anpacken. Bedürftige Menschen haben, obdachlose Menschen, grenzen sich manchmal doch etwas von ihrem äußerlichen Auftreten aus, und somit habe ich doch gedacht, ich aus der Schönheitsbranche kann doch mit einem Haarschnitt, den ich direkt diesem Bedürftigen geben kann, umsonst, ihn einfach mit mehr Selbstvertrauen, kann ihm die Würde zurückgeben, sodass er alleine von vorne weg in die Gesellschaft durch sein neues Outfit mit Selbstbewusstsein wieder zurück einschmelzen kann. Und somit sich auch mal traut, nach einer Wohnung zu fragen oder mal für einen Minijob im Supermarkt, dann ist es schon ein sehr, sehr großer Vorteil, das äußere Erscheinungsbild.
Jetzt ist die Idee das eine.
Ja.
War deine Idee denn gewollt? Wie kamst du denn an deine ersten Gäste? Oder wie bist du vorgegangen, als du sagtest, okay, das mache ich jetzt?
Ja, nach diesem Geistesblitz auf dem Sofa hatte ich dann bis morgens um 5 Uhr zu tun und habe da ein Konzept geschrieben, wie man das in einer Gruppe bewerkstelligen kann und dann ausströmen kann, um Bedürftige zu verschönern. Und da half mir halt meine jahrelange berufliche Erfahrung, und meine beruflichen Freunde halfen mir dann dadurch, dass ich auf dieses Netzwerk von vielen Kollegen zurückgegriffen habe. Es waren in der Gründungsphase 10 Friseure da aus ganz Deutschland, und waren dann nach meinem kleinen Vortrag alle sehr, sehr begeistert, dass wir mit dem Handwerk, das goldenen Boden hat, auch warme Herzen machen können.
Und dann seid ihr losgezogen durch die Straßen und habt einfach Menschen angesprochen oder wie geht das?
Na, da ging man so ganz blind vor, weil das hatten wir ja noch nie gemacht in so einer Gruppe. Wir waren dann 10 Leute, sind dann zunächst einfach nach München gefahren. Mhm. München, okay, wo sind Bedürftige? Am Bahnhof, also an Bahnhof ran. Sind wir an Bahnhof ran und haben dann die Bahnhofsmission so quasi unangekündigt überfallen. Sind da rein mit unseren Lederjacken, sind da rein mit unserer Kamm und Schere und wollten dann einfach Gutes tun und den Menschen die Haare schneiden. Natürlich war die Bahnhofsmission München total überrascht, total fertig und haben sich schon überfallen gefühlt, gell? Und haben uns dann nett und freundlich doch dann wieder rausbegleitet, gell? Ja, das war unser erster misslungener Einsatz in München.
Oje.
Aber wir hatten noch einen Trumpf und das war das Männerwohnheim der Heilsarmee in München. Und haben wir dann dort die Akquise gemacht, dorthin gefahren, mit 10 Menschen da reingefahren in diesen Speisesaal, wo die gerade alle Mittag gegessen hatten, die bedürftigen, obdachlosen Menschen. Und da kam es dann gut an. Dann durften wir dort unsere Arbeit vollrichten und haben auch gesehen, dass die ganzen Bedürftigen genau sich so verhalten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Sie kamen alle gebückt herein, etwas scheu, was machen die Rocker jetzt hier drin, was tun die mit uns, und schneiden die Haare und es kostet nichts. Und dann habe ich dieses wunderbare Gefühl live zum ersten Mal erlebt, wie ein gebückter Mensch hereinkommt, der sich am liebsten verstecken will und dann während der Behandlung spürt, dass er ein normaler Kunde ist, spürt, dass wir ein offenes Ohr haben und dann unbemerkt immer aufrechter in den Stuhl nach oben gerückt ist. Und als wir ihm dann zum Schluss den Spiegel präsentiert haben, wo er sich vielleicht selbst schon 10 Jahre nicht mehr so gesehen hat, dann kam das heraus, was mich bis heute immer noch berührt, das zu tun. Das sind Tränen der Freude, Tränen des Glücks und eine Umarmung, wo ich dann immer sagen muss, die Barber Angel arbeiten nicht für Geld. Unsere Währung, die heißt schlichtweg Dankbarkeit. Und das spüren wir bei jedem unserem Einsatz so und sind hinterher sehr, sehr glücklich. Und die Menschen stehen dann auf und verlassen die Lokalität aufrecht, zuversichtlich, mit viel Selbstvertrauen und möchten am liebsten gleich irgendwas verändern und neu ankrempeln. Was ein kleiner Haarschnitt bewirken kann, sehen wir jedes Mal.
Also nochmal zu der Situation, die sehen sich tatsächlich beim Haarschnitt nicht, also nicht wie im Friseursalon, wo man die ganze Zeit in den Spiegel guckt,
richtig,
sondern es ist schon dieses Überraschungsmoment, dass er sagt, wir machen und wenn wir fertig sind, dann siehst du dich.
So ist es tatsächlich, weil wir haben in den Institutionen natürlich keine mobilen Friseursalons dabei, sondern nur in Stuhl, in Umhang, Haarschneidemaschine, Schere und dann fragen wir, was er sich gerne wünscht, weil wir machen das immer nach Kundenwunsch. Und unsere Gäste haben da auch ihre Vorstellungen, wie sie gerne aussehen wollen. Und dann heißt es halt blind vertrauen, gell? Weil die können sich nicht leider Gottes kontrollieren. Aber da wir nur sehr gute, qualifizierte Friseure dabei haben, wo das auch wirklich können, ist das Vertrauen da. Und zum Schluss kommt der kleine Handspiegel, wo er dann diese Überraschung quasi auf einen Schlag sieht und dann ist der Wow-Effekt natürlich dann viel, viel größer, als wir so langsam dahin sich verändert.
Man sagt ja manchmal so spaßig, insbesondere mit Bezug auf die Damenwelt, wenn die ihre Frisur ändern, oh, da passiert dann irgendwie in dem Zusammenhang was sehr Existenzielles im Leben. Jetzt hast du eben gesagt, mit diesem Haarschnitt und mal dem frisiert werden, gibt es da auch eine neue Energie bei den Hilfsbedürftigen. Was kommt zum Beispiel, eben hast du gesagt, die gehen dann vielleicht mal zu einem Vorstellungsgespräch. Was habt ihr da für Geschichten gehört?
Also normalerweise ist es so eigentlich so, da wir jetzt schon sehr lange machen, ist die Erfahrung so, dass die Menschen sich, da sie ja wissen, wir kommen an diesem Datum in die, von mir aus, Bahnhofsmission, da freuen die sich schon drauf. Das ist für die wie so ein Abschnitt für die Menschen, für unsere Gäste, dass sie sagen, ab dem Sonntag packe ich es neu an mit einem neuen Haarschnitt und ändere alles. Ändere meine Drogensucht, ändere mein Alkoholverhalten. Sie nehmen wirklich diesen Punkt des neuen Haarschnittes als Lebensereignis an, wo Sie sich tatsächlich zurückbesinnen wollen und neu starten.
Also wirklich eine tolle Geschichte und vor allen Dingen ja eine tolle Entwicklung, wenn man sieht, dass diese Idee jetzt so weltweit Zuspruch findet und auch Mittäter dann findet. Ihr habt ja internationale Gruppierungen oder Chapter, wie ihr das nennt, also genau. Auch das wie bei den Motorradfahrern, bei den Motorradclubs. Wo seid ihr mittlerweile überall mit deiner Idee von 2016?
Ja klar, diese Idee 2016 begann natürlich zuerst in Deutschland. Und von Deutschland, dank auch der Handwerkszeitung, wurde es in Deutschland erstmal sehr, sehr groß. Dann kam als zweites Chapter Österreich dazu. Die neuen Länderpräsidenten, die werden dann durch uns in Deutschland immer zunächst eingeführt, geschult und bekommen dann die Erlaubnis, ab 30 Mitglieder in ihren Ländern sich selbstständig als soziale Verein Barber Angel Brotherhood in dem jeweiligen Land anzustellen. Also sie können dann selber nach unserem Vorbild, nach unserem Manifest, nach unseren Regeln das auf ihr Land umtransferieren und dort dann das so starten. Ja klar, nach Österreich kam Holland, nach Holland kam Norwegen, nach Norwegen kam die Schweiz, nach der Schweiz kam dann Spanien, dann kamen die ganzen Balearen, die Kanareninseln haben wir jetzt dabei. Und das spanische Festland von Nord nach Süd ist auch total abgedeckt. Dann sprang der Ball über den großen See rüber und ging dann nach Chile, nach Kolumbien. Wow, okay. Und jetzt letztes Land, wo wir jetzt haben, ist Brasilien.
Wie gesagt, du hast nach wie vor deinen eigenen Friseursalon in Biberach.
Ganz genau.
Wie viel Prozent deines Lebens nimmt denn jetzt die Aktion der Barber Angels in Anspruch? Wie viele Tage kannst du denn noch im Salon sein? Ich denke mal, dieses Projekt kann man nicht nur montags machen.
Ne? Ich erzähle dir ganz einfach, wie es läuft.
Ja.
Dienstagmorgen um 8:30 bin ich im Geschäft und arbeite eigentlich sehr hart und fleißig, wie so ein Handwerker. Ne? Arbeite ich immer durch bis Samstagmittag, 13 Uhr. Um 13 Uhr mittags steht schon meine Frau bereit mit meiner Reisetasche und meiner Kutte und schwarzer Kleidung. Und das lege ich dann ins Auto und dann fahre ich samstagmittags los. Irgendwo nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz oder nach Holland. Ich fahre überall fast jedes Wochenende los. Mache dann am Sonntag, werde dann schön empfangen, Samstagabends bedachte Ankunft. Und gehe dann am Sonntag auf diesen wunderbaren Einsatz und verlasse die Situation immer nach dem Einsatz und fahre dann sofort wieder heim. Und dann bin ich dann montags wieder zu Hause oder manchmal montagabends. Und am Dienstag dreht sich die Welt wieder von vorne.
Wahnsinn. Und das seit 8 Jahren. Würdest du trotzdem sagen, weil du sitzt sehr zufrieden und sehr, sehr entspannt jetzt gerade vor mir, dass dir das eher Energie gibt und nicht Energie zieht? Ich meine, du tust viel für andere.
Also in der Tat, es ist tatsächlich so, wenn du so einen Einsatz machst, du verlässt da total deine Komfortzone. Du bist mit Menschen zusammen, welche manchmal sehr gebeutelt sind von Schicksalen, von Lebensumständen, welche du dir selber nie erträumt hast, dass du solche Geschichten um die Ohren kriegst von den Menschen. Du hilfst ihnen damit, dass du zuhörst, dass sie das mal jemand erzählen können und auch empathisch reagierst und ihnen auch etwas abnimmst, was wir Friseure ja mit der Frau Müller oder Frau Huber jeden Tag machen, wenn sie von daheim erzählt. So genau. Ist es tatsächlich. Es kostet mich schon sehr, sehr viel Kraft. Aber letztendlich, unterm Strich, ist es nach diesem Einsatz, ist vor dem Einsatz und ich bin immer wieder stolz drauf und bei jeder Heimfahrt denke ich gerne zurück, was da passiert war und bin glücklich, zufrieden und hoffe, dass es ganz, ganz lang, lang weitergeht und dass es immer noch mehr werden.
Hast du eine ungefähre Einschätzung, wie vielen Bedürftigen ihr über diese 8 Jahre jetzt schon geholfen habt?
Ja, seit den 8 Jahren haben wir jetzt über 80.000 Menschen die Haare geschnitten. Sind in, wie gesagt, 9 Länder.
80.000.
Ja, und sind jetzt mehr oder weniger, sind es ungefähr so weltweit 800 Mitglieder, welche Wochenende in schwarzen Lederkutten ausrücken und unsere Gäste glücklich machen.
Wenn Friseurinnen und Friseure das jetzt hören, kann da jeder bei euch mitmachen?
Hurra, hoffentlich hört es jeder. Da wir ja immer auf der Suche sind, größer zu werden, dass wir die regionalen Einsatzorte mit noch mehr Friseuren quasi bestücken können und auch im regionalen Bereich mehr und mehr machen. Und ich bin so glücklich, einfach auf unsere Homepage gehen und auf Ich möchte Mitglied werden klicken, ein paar Daten ausfüllen, dann nehmen wir Kontakt auf und laden dann die neugierigen neuen Friseure gerne ein, mal 2 bis 3 Mal dabei zu sein als Gastengel, damit sie sich dann endgültig entscheiden können, möchte ich oder möchte ich nicht. Und auch Nicht-Friseure, das sind unsere sogenannten Orga-Angels. Die Orga-Angels sind dazu da, um dem Friseur den Rücken frei zu halten, damit er sich ausschließlich auf das Haareschneiden konzentrieren kann. Sie schauen, dass alles sauber bleibt. Sie gucken nach den elektrischen Kabel. Sie richten unsere Plätze ein. Das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit von den Orga-Angels, die wo sehr, sehr wichtig sind in unserem Verein.
Jetzt könnte man sagen, ihr kommt mit dem, was ihr könnt, mit eurem Friseurhandwerk und das ist dann das gute Tun. Aber ich denke, es sind auch unglaubliche Kosten damit verbunden. Jetzt mal nur die Reisekosten, wenn du so viel auch durch die Welt reist. Braucht ihr Spenden? Habt ihr Sponsoren?
Die Barber Angels von vorneweg grundsätzlich machen alles im Sinne des Ehrenamtes. Kein Barber Angel bekommt irgendwelche Gelder für Fahrten. Kein Barber Angel bekommt Übernachtungsgeld, Verpflegungsgeld. Es macht jeder Barber Angel am Wochenende auf seine eigenen Kosten. Mhm. Er zahlt auch jeder Barber Angel im Monat 7,50 Euro Mitgliedbeitrag bei uns, was dann auch für die Versicherung und für die Reiseversicherung und auch so für das Ganze am Stammhalten sehr, sehr wichtig ist für uns, dieses Geld. Aber wie gesagt, ein Barber Angel hat keinen finanziellen Vorteil, wenn er bei uns was macht. Er gibt 100% und er steht 100% hinter der Idee. Und es ist Gott sei Dank in letzter Zeit so, dass wir, letzter Zeit haben wir mit Roland Kaiser eine Weihnachtsgeschichte gesungen, ja, beim Florian Silbereisen, die Barber Angel. Es war sehr, sehr witzig. Nach dieser Ausstrahlung kamen natürlich auch sehr, sehr viele Menschen und haben uns Kleinbeträge gespendet.
Also das nehmt ihr schon an?
Ja, dankend. Okay. Dankend mit offenen Händen. Wir sind auf Sponsoren angewiesen, welche uns auch mit Werkzeug und mit Einsatzmaterial beziehungsweise auch mit Giveaways sind die Drogeriemärkte gefragt, dass wir Hygieneartikel verschenken können. Da sind wir auch drauf angewiesen. Und die sind alle gerne dabei, uns zu unterstützen. Finanziell oder in Sachspenden. Das sage ich auch in der Stelle, wenn man zuhört. Mille grazie. Herzlichen Dank. Ihr seid gute Menschen.
Das ist lieb von dir. In diesen 80.000 Momenten, die ihr erzeugt habt, in all den Jahren bisher schon, du berichtetest eben davon, dass sie teilweise auch ihre Lebensgeschichten erzählen, ihr Herz ausschütten. An welche Begebenheit erinnerst du dich besonders gern? Gibt es da etwas, was sich ins Stammhirn von Klaus Niedermayer eingebrannt hat durch diese Projekte?
Also in der Tat war das einer der ersten Einsätze, wo ich gemacht hatte. Es war in München, in einer Frauennotunterkunft. Und da hatte ich eine Frau, die war relativ alt. Die war schon 83 Jahre alt. Und diese Frau war tatsächlich obdachlos und lebte unter der Brücke. Und als sie zu mir kam, hat sie dann auch die Geschichte erzählt, wie es dazu kommt. Sie wurde dann halt von ihrem Sohn damals aus der Wohnung herausgeworfen. Der Sohn war leider drogensüchtig und hat die Mutter rausgeworfen, um das Zimmer von ihr einem Kumpel zu geben. Und dann stand sie halt in ihrer Münchner Innenstadt in der heiligen Nacht, am heiligen Abend, und hat sich dann halt Schutz gesucht, weil sie ja niemand mehr kannte groß, unter der Brücke, bekam dann einen Karton und hat dann in diesem Karton gelebt. 3 Jahre. Und als sie dann diese Geschichte wurde dann auch damals von einem großen Fernsehsender auch als Dokumentation ausgestrahlt. Und es ging dann so weiter, dass dann die Menschen, die Zuschauer, diese Geschichte gehört hatten und haben die Dame gesucht unter der Brücke, gefunden und haben somit Deutschlands älteste Oma-Pär zu sich in die Wohnung geholt.
Oma-Pär.
Die Oma-Pär.
Okay.
Kam von der Straße weg, durfte auf die drei Kinder aufpassen und bekam dort auch ein kleines Handgeld, aber war weg von der Straße. Sie ist leider letztes Jahr vor zwei Jahren vor Weihnachten dann gestorben. Ja. Mhm. Aber es war eine wunderbare Sache, wo ich mir sagte, schau her, die Leute müssen bloß wissen, was in der Gegend drum passiert. Und dann gibt es immer Lösungen, um irgendwelche Defizite ins Wohlgefallen umzubauen. Und der Dame hat mir noch ein paar schöne Jahre gemacht.
Mhm. Wir haben ja ganz am Anfang erzählt, dass du, wie gesagt, an diesem nahezu historischen 16. August 1977, dem Todestag von Elvis Presley, in deine Ausbildung eingestiegen bist. Mhm. War dir das damals eigentlich bewusst, also dass die Nachrichtenlage so war?
Nein, im Gegenteil. Ich bin dann nur in meinen Ausbildungsbetrieb gekommen, hatte damals noch einen Mittelscheitel und richtig gefreut, jetzt geht's los. Und dann habe ich einen weinenden Chef gesehen.
Ach so.
Also es passierte mir Jahre später mit Michael Jackson ja auch so. Mhm. Aber da habe ich gedacht, der Mann hat echt geweint. Das war auch ein Idol seiner Jugend und er starb. Er war total am Boden zerstört. Es lief bloß Elvis-Musik in dem Tag im Radio. Und ja, durchaus, dann war mir das bewusst. Heute ist Elvis in die Jagdgründe und ich bin jetzt in die Schönheitsindustrie eingetreten. Das war toll.
Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, Friseur werden zu wollen?
Der Klassiker. Papa war Friseur.
Okay.
Genau. Mama war Friseur. Onkel ist Friseur. Cousine ist Friseur. Cousin ist Friseur. Der andere Cousin ist Friseur. Wir kommen aus der Friseurdynastie im Schwäbischen. Und durchaus war das auch mein Wunsch, dass ich Friseur werde, weil mich Latein so genervt hat. Ich habe gedacht, das brauchst du nie wieder. Und da bin ich dann Friseur geworden. Das war dann besser.
Okay, also das war, glaube ich, die nachvollziehbarste Antwort auf die Frage, wie bist du auf diesen Handwerksberuf gekommen? Da gab es ja wirklich eine völlige Alternativlosigkeit bei diesem Umfeld. Aber bei der Gelegenheit, wenn du so viele Friseurinnen und Friseure in der Familie um dich herum hast, wie haben die denn auf deine Idee reagiert? Ich gehe jetzt aus dem schönen Salon, wo es immer gut riecht und alle so sauber sind, raus auf die Straße und auch in den Schmerz, in den Dreck?
Natürlich, am Anfang, als ich die Idee hatte, also ich weiß nicht, wie ich das überhaupt durchstehen konnte. Ich wurde von meinen besten Freunden verlacht, von
schon,
Kundschaft
oder?
Verlacht, mhm. von allen. Man hat ja nicht nur Freunde, sondern auch Neider, die wo dann voll reingebrettert haben und sagt, guck, jetzt macht er sowas. Und die haben sich richtig gefreut für mich, dass ich an dieser Idee scheitere. Mhm. Aber und haben mich dann auch in Verruf gezogen, haben mich damals auch meines Geschäftes quasi der Läuse-Friseur genannt. Ja, wenn ich dann Wochenende mit Handwerkszeugs rausgehe und das dann mit meinen normalen Kundschaften wieder einsetze, dann kann man sich ja der Teufel holen.
Ach,
und so. Das war ganz, ganz, ganz übles Gespräch in der Zeit, gell? Und auch ein Stadtgespräch. Klein Biberach, 35.000 Einwohner, da geht es durch wie noch was. Mhm. Hab das auch gespürt, es wurde ruhiger im Geschäft dadurch. Hab mich dann aber nicht abhalten lassen. Nee, ich habe gesagt, wenn, dann gerade mit Fleiß. Und dann wurde das jetzt so groß. Und mittlerweile grüßt mich der OB auch in Biberach und freut sich drüber. Nee, es ist jetzt wirklich auch eine Sache, wo alle jetzt stolz sind, die wir früher gezweifelt haben. Und mir das auch immer kundtun, dass sie am Anfang nicht daran geglaubt haben, sondern dass es nur eine Farce wäre. Aber aus dieser Farce ist jetzt eine richtig große Organisation geworden, wo ich stolz bin. Und das wird auch nach mir, wenn ich in den Jagdgründen bin, auch noch weitergehen. Hoffentlich.
Dann sitzt du neben Elvis und sagst, guck mal,
da genau, unten, du bist schuld, weiter. Elvis.
Genau. Aber mein tiefer Respekt dafür, dass du da durch dieses Jammertal durchgegangen bist, ja. Und dann wirklich bei der Sache dabei geblieben bist. Wie schaust du insgesamt auf deinen Beruf, auf die Situation der Friseure aktuell in Deutschland, hier in Baden-Württemberg?
Uns fällt es schlichtweg an den Leuten. Mhm. Ich bin im Betrieb, ich bilde immer aus, schon seit über 30 Jahren. Ich glaube, wenn es mich, die streiten sich dann hinterher alle um meine exzellenten, ausgebildeten Mädels und Buben. Mhm. Es sind halt doch viele Friseure jetzt hier schießen wie Pilze aus dem Boden, wo meiner Meinung nach keinerlei dahinter steht wie ein Meister.
Keine also Friseure in Anführungsstriche.
Ne? Mhm. Keine meisterliche Ausbildung, umstrittene Meister, wo da irgendwo auf dem Blatt Papier stehen, dass die halt einen Laden aufmachen können. Die hauen da raus mit 15 Euro, 10 Euro, 4,99 einen Haarschnitt, wo ich mir immer überlege, da könnte ich bei Gott niemals überleben in meinem Betrieb.
Ja, es ist wie in so vielem auch eine Frage hier von Wertschätzung. Und ich finde, das, was du uns erzählt hast über die Menschen, denen ihr helft, eure Gäste in dem Benefits-Projekt, das gibt ja ein Zeichen, wie viel wert ein Haarschnitt ist. Genau. Dass er ein Leben verändern kann, dass er was mit Selbstwertgefühl zu tun hat. Und diese Dienstleistung erbringt ihr. Ich meine, in Corona haben wir euch ja wirklich vermisst, manchmal mehr als das tägliche Essen. Mhm. Aber diese Wertschätzung muss natürlich von anderen erbracht werden. Das heißt, die Kundschaft muss es auch einfach zahlen wollen.
Genau
richtig. Und Politik muss natürlich auch das ihre dafür tun und nicht nur dann grüßen, weil man eure Arbeit so toll findet, wenn der OB dich auf den Markt zieht, sondern halt auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen fürs Friseurhandwerk stimmen. Ne?
Das ist richtig.
Klaus, wir haben bei Goldboden immer zum Abschluss ein kleines Spiel. Das nennt sich Entweder-Oder und du wirst vermuten, was es damit auf sich hat. Ich werde dir Begriffspaarungen vorschlagen und du wählst einfach das eine oder andere, was dir lieber ist, was dir wichtiger ist. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir dir Alternativen aufgeschrieben haben in dieser Spielrunde, wo du dich gar nicht entscheiden kannst. Aber wir probieren es trotzdem.
Hurra, ja?
Machst du mit?
Fang an.
Okay, also entweder oder. Kamm und Schere oder die Kutte?
Ganz einfach. Kamm und Schere geht ohne meine Kutte nicht. Also es ist schwierig zu beantworten. Gell? Das ist ein rundes.
Ich habe es mir schon gedacht, genau. Nächstes entweder oder. Mal gucken. Weitere Mitarbeiter jetzt im Salon oder lieber noch mehr Chapter für die Barber Angels?
Da ich auch mal an mich denken muss, ist es mir auch wichtig, dass meine persönliche Situation sich auch hinsichtlich mehr Mitarbeiter im Geschäft für mich ändert, damit ich wieder viel Zeit habe für Chapteraufbau.
Also eigentlich auch gar keine Entweder-Oder-Frage. Nee,
funktioniert so nicht richtig.
Größeres Team heißt mehr Zeit für die Projekte.
Genau.
Ja, und gut, die letzte Frage. Ja. Es ist ein Dilemma. Nein, diese Frage kann ich dir kaum stellen. Barber Angels oder dein Salon?
Wenn du mich jetzt gefragt hättest, Barber Angels oder deine Frau, hätte ich gesagt, meine Frau.
Ah,
das ist mir ein gnadenloser.
Wunderbar. Jetzt färben sich die Wolken rosa und das Geigenorchester zieht gerade hinter dir auf. Und also das ist jetzt ein wunderbarer Schluss. Ich hätte sonst fast gesagt, was man vielleicht Friseure fragen kann, lieber zuhören oder lieber reden. Zuhören können Friseure natürlich super, aber du kannst halt auch klasse reden. Und danke, dass du das bei uns im Goldboden-Studio getan hast. Ich wünsche dir und deinen 800 Mitstreitern weltweit, dass sie mehr werden und dass sie weiterhin so eine Sinnstiftung auch in dieser tollen, tollen Arbeit finden und dass sie dann zwischen Dienstag und Samstag auch ordentliches Geschäft machen.
Und ich möchte noch zum Abschluss großen Dank aussprechen, dass ich hier bei euch diesen Podcast mitgestalten durfte und möchte meiner Frau danken, dass sie das so lange mit mir ausgehalten hat, weil sie ist eigentlich die Einzige, wo ganz arg drunter leidet. Hase, ich liebe dich.
Großartig. Ja, Hase ist ein gutes Stichwort. Da bin ich, habe ich viele Sympathien für. Übrigens, alle Infos zu den Barber Angel Brotherhoods findet ihr natürlich in den Shownotes. Auch die Webadresse, wo man sich dann informieren kann, wo man auch sich überlegen kann, ob man mitmacht oder ob man dort etwas hinspendet. Ich finde, das ist gar keine Frage. Ich sage Dankeschön, nicht nur an Klaus Niedermeyer fürs Hiersein, sondern natürlich auch wieder an die redaktionelle Vorbereitung und technische Begleitung hier während der Goldboden-Aufzeichnung an Giovanni Di Gregorio. Und ich bin, jetzt kommt das mit dem Hasen, ich bin Peter Haas. Das war's.
Hurra!
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.